Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Bajorath und André Bajorath.
Herzlich willkommen beim Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich am Karfreitag, also am stillsten Tag des Jahres, wie ich gestern bei deinem Radio gelernt habe, einen Gast, der gar nicht so still ist, der zwischendurch mal ein bisschen ruhiger war, aber den man jetzt auch schon etwas länger, obwohl er noch so jung ist, in der Fintech-Welt kennt. Herzlich willkommen, Max von Lemm Markets.
Vielen Dank für die Einladung, André.
Und ich sehe Max gerade, Ostern ist ein typisches Familienfest zu Hause und hinter ihm sehe ich ganz viele Fahrpläne und wir haben gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen, was dein zukünftiger Job irgendwann ist, ne?
Ja, ich glaube, das ist mehr ein aspirational Thema, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man hier in Deutschland als Bahnchef oder Bahnchefin einen riesen Impact haben kann, sowohl auf das GDP, einige Prozentpunkte, als auch, glaube ich, auch einfach das persönliche Glücksempfinden eines jeden Einzelnen. Zumindest ein Thema, was mich leider immer mal wieder frustriert hat die letzten Monate und Jahre und dementsprechend hoffe ich auf Besserung und wer weiß, vielleicht habe ich eines Tages das Privileg, da mal selber mit anzupacken.
Genau, also sozusagen dein Ziel, Bahnchef werden. Aber das machst du heute noch nicht, sondern heute machst du was ganz anderes, nämlich Lemm Markets. Und vielleicht sagst du unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was Lemm Markets ist. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein.
Gerne. Wobei man dazu sagen muss, eine lustige Parallele zwischen Lemm Markets und der Bahn gibt es ja auch. Das ist Infrastruktur für andere und vielleicht kommt daher quasi die Verbundenheit. Genau, was machen wir hier bei Lemm Markets, um mal einen Schritt zurückzutreten? Wir bauen Infrastruktur für den Wertpapierhandel, mit der Fintechs, Banken, Vermögensverwalter das Investieren in ETFs, Fonds, Aktien ihren Kunden anbieten können. Wir sind eine White-Label-Plattform im Hintergrund, ausgestattet mit den entsprechenden Lizenzen der BaFin. Wir bringen die Technologie und wir bringen die quasi operative Exzellenz und Kapazitäten, um ein Wertpapierangebot des 21. Jahrhunderts zu bespielen, voll digital, wie sich das gehört. Und da freuen wir uns, so ein bisschen Contributions leisten zu können auf unserer Mission, mehr Menschen an den Kapitalmarkt zu bringen. Ich glaube, wir haben da eine super erste Welle gehabt, auch hier aus Deutschland, wo sich viel bewegt hat auf der Consumer-Seite. Und jetzt geht es darum, all denen zu helfen, die schon im Markt sind und die merken, okay, ich muss hier konkurrenzfähiger werden, ich muss mich hier anpassen, aber auch weiterhin neue Innovationen zu ermöglichen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt leidenschaftlich die letzten 3-4 Jahre auseinandersetzen.
Wunderbar, hast schon viel zu Lemm Markets gesagt. Magst du noch ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen? Also wer bist du, Max? Also du bist gerade jetzt wieder zu Hause, wie du gerade gesagt hast, aber normalerweise seid ihr in Berlin.
Ganz genau.
Wer bist du?
Ja, ich bin leidenschaftlicher Unternehmer. Das hat sich für mich sehr früh herauskristallisiert. 17 angefangen, eine Webagentur aufzubauen zwischen Schule und Studium und sehr schnell gemerkt, okay, wow, den Impact, den man als Unternehmer haben kann, das ist extrem rewarding. Mit dieser Klarheit ins Studium gestartet, was natürlich jetzt erstmal ein bisschen counterintuitiv klingt. Allerdings, ja, eine gute und lehrreiche Zeit für mich. Die Webagentur weitergemacht, gemerkt, dass Webagenturen ein super spannendes Business sind, aber nicht so schön skalieren. Und so quasi über meine eigene Begeisterung für den Kapitalmarkt, ich hatte damals mit 18 mein erstes Depot aufgemacht, dann auf das Thema quasi von Lemm Markets gekommen, aus meiner eigenen Frustration, der Frustration meiner Mitmenschen, dass wir ziemlich hohe Gebühren gezahlt haben und ziemlich bescheidene Nutzererfahrung hatten. Und die Antworten der Leute waren damals immer sowas wie, ja, das ist halt so, ja, das ist kompliziert, viel manueller Aufwand. Das waren für mich Ausreden, aber keine Erklärungen. Und deswegen haben wir dann mal losgelegt und das selber angepackt. Und ja, das machen wir jetzt seit Ende 2019, Anfang 2020 und dann ja seit 2021 in Berlin.
Also du hast gerade gesagt, 2019, 2020 gestartet. Ihr seid damals noch mit einem etwas anderen Modell unterwegs gewesen, ne? Also ihr habt damals auch schon ganz klar gesagt, wir sind Infrastruktur, wir sind B2B, wir sind API first, wenn ich mich erinnere. Ich habe sehr früh schon damals von euch gehört, weil natürlich wir damals bei Figo ja auch noch sehr viel, sehr nah an diesen Themen irgendwie auch dran waren. Haben Sie damals auch schon sehr früh auch schon mal darüber gesprochen. Aber was war damals die erste Idee und wohin hat es sich hingepivotet, wenn man das mal in dieser Fintech-Sprache mal oder in dieser Startup-Sprache so bezeichnen will?
Ja, total. Da gehörte für uns auch eine Lernreise dazu. Und ich denke, das ist was, worauf man am Ende auch stolz sein kann, weil uns das in die richtige Position gebracht hat, in der wir heute sind. Wir haben losgelegt und uns war schon immer klar, wie du gesagt hast, das ist nie ein Infrastrukturthema und wir wollen besseres Tooling in die Hand von Leuten bringen, die einen Unterschied machen können. So, und jetzt leben wir in einer digitalen Ökonomie und quasi viele Produktmanager, Strategen und Businessleute wie ich werden das jetzt nicht gern hören, aber am Ende die Entwickler unserer Zukunft sind doch Programmierer. Und so haben wir gesagt, okay, was ist denn, wenn wir denen direkt die Möglichkeit geben, ihre eigenen Tools am Kapitalmarkt zu entwickeln? Und so war die erste Version unserer API exklusiv an Menschen gerichtet, die selber programmieren konnten, mit dem Gedanken zu sagen, okay, die sind kreativ, die werden sich das Ding nehmen und werden was Gutes draus bauen. Vor allem für sich erstmal. Das war teilweise richtig, teilweise falsch. Was war richtig? Dass die was bauen werden. Was war falsch? Dass es für sie ist. Denn was passiert ist, ist häufig, dass die Leute die API genutzt haben. Und dann kamen die zu uns nach 3 Monaten und haben gesagt, hier, ich habe was gebaut. Ich möchte das jetzt an meine Freunde verkaufen. Ich möchte da ein Business draus machen. Dann haben wir gesagt, ja, das ist gut, aber das geht in unserem Setup einfach nicht. Und das war natürlich schwierig zu verstehen, dadurch, dass wir einfach sehr limitiert waren, ohne eigene Lizenzen, ohne eigene Infrastruktur, sondern wir waren eben vor allem der API-Layer quasi, der zwischen der alten Welt und der neuen Welt übersetzt hat. Und das hat uns auf der einen Seite gezeigt, okay, der Markt zieht uns woanders hin. Auf der anderen Seite hat er uns auch gezeigt, okay, in dem Setup, in dem wir unterwegs waren, können wir das nicht so bedienen, wie wir wollen. Und das waren eben damals nicht nur einzelne EntwicklerInnen, irgendwie quasi sehr unternehmerische Leute, sondern es waren eben auch Menschen, die bei Firmen gearbeitet haben, die uns dann ihren Teams vorgestellt haben. Und dieses Feedback war so laut und nicht zu überhören, dass wir für uns im Endeffekt gesagt haben, okay, wenn wir das hier richtig machen wollen, dann müssen wir einmal All-In gehen. Und All-In gehen bedeutet die Lizenz, All-In gehen bedeutet die Infrastruktur und quasi die Expertise hier selber in-house aufzubauen. Und das war im Endeffekt dann der Schritt, den wir gegangen sind, 2022, den wir unsere Seed-Runde geraced haben, die uns die Mittel zur Verfügung gestellt hat, all das hier auf die Beine zu stellen.
Aber ihr habt damals ja schon relativ früh auch relativ viel Geld eingesammelt, ne? Also auch auf der ersten Vision. War das schwierig, deine Investoren mitzunehmen, oder war es fast so, dass die Investoren dich da auch dahin getrieben haben, oder war es ein gemeinsamer Weg? Weil ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass ihr schon 2020 oder sowas, ne, ich glaube auch Keandum sofort dabei hattet, als ja, fast ein Signature-Investor, wenn du so willst, mittlerweile jedenfalls. War das eine gemeinsame Lernkurve mit den Kolleginnen und Kollegen?
Also natürlich ist jemand wie der Simon da eng dabei und natürlich waren wir auch im konstanten Sparring. Die Philosophie von Creandum und auch das, was ich von meinen anderen Investoren kennengelernt habe, ist, Sparring-Partner zu sein, aber am Ende dich zu empowern, die Entscheidung zu treffen, die du als Unternehmer für richtig empfindest. Und dieses Vertrauen hat uns dann am Ende auch erlaubt, diesen ja schon sehr bolden Move zu machen, muss man ehrlich auch sagen. Und so ist dieser Prozess quasi passiert. Und ich glaube, in der Pre-Seed-Runde, ich bin kein Investor, das werden andere besser wissen, aber eigentlich investierst du in das Team und den Markt. Und wenn du dir das anguckst, das sind die beiden Sachen, die als einzige gleich geblieben sind. Alles andere hat sich verändert, aber die These auf den Markt, dass das ein großer Markt ist, war richtig, und die These auf das Team, dass wir was gebaut kriegen, war auch richtig. Und so ist das, glaube ich, in einer Pre-Seed-Company eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, dass du dann nochmal was drehst und schraubst, bis du quasi deine richtige Position gefunden hast. Und dementsprechend war von der Seite aus viel Offenheit da und auch viel Klarheit. Und als wir das dann so artikuliert hatten, auch eigentlich ziemlich großes Excitement, dass das ja noch größer ist als das, was wir uns initial überlegt haben, und das noch mehr in die Richtung von der klaren Venture Capital Bet geht. Und dementsprechend auch total dankbar, dass Creandum und andere von unseren frühen Investoren uns dann auch nochmal wirklich signifikant unterstützt haben in der Seed-Runde, was nicht normal ist, aber was einfach zeigt, dass sie dann auch Ultra-Conviction hatten.
Aber auf dem Weg dahin hast du doch, glaube ich, auch mal einen Mitgründer auch verloren, in Anführungszeichen, ne? Der macht mittlerweile was anderes, ne?
Ja, ich glaube, ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird, in der Startup-Szene generell, gar kein Fintech-spezifisches Thema. Du legst los und du bist irgendwie voller Eifer dabei, dann merkst du, okay, das klappt nicht so im initialen Team, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist natürlich extrem schmerzhaft, weil das sich keiner wünscht, auch wir damals nicht. Aber wenn du zu dem Punkt kommst, ist es natürlich erstmal ja ein ziemlich schwieriger Moment, wenn du eine kleine Firma bist, das ist noch alles ein sehr fragiles Konstrukt. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit gefunden haben, dass Lemon Markets weiter an seiner Mission arbeiten kann und wir das Thema quasi auf eine Art und Weise lösen können, in der die Firma nicht drunter leidet. Und so haben wir dann ja in 2021 gemerkt, okay, das passt hier nicht, und sind dann in einem klaren Prozess, haben wir das auseinander dividiert, und so konnte ich dann, oder so konnten wir dann ab Ende 2021 konzentriert weiterarbeiten. Und das war für mich eine extrem formende Zeit, weil natürlich auch einfach so ein Prozess nochmal viel über einen selber aufzeigt, und da bin ich sehr dankbar für, weil ich daran sehr, sehr gewachsen bin und auch den Support, den wir da bekommen haben. Von daher, Thema für mich, wo ich persönlich jetzt sage als Gründer, quasi zu anderen Gründern, hey, das ist normal, das ist schmerzhaft und da muss eine Lösung gefunden werden, aber das sollte einen nicht verunsichern und nicht aufhören lassen, weiter an das zu glauben, was man tut, davon überzeugt ist, aber auch etwas, was wir sehr früh schon durchmachen.
Also kenne ich aus der FIGO-Zeit ja auch, ne? Ich war ja gar nicht der ursprüngliche Gründer, sondern das Ganze ist ja gegründet worden von jemandem anderen, der aber dann halt auf dem Weg auch bei so einem Pivot gemerkt hat, das ist nicht mehr sein Weg, und super schwierige Zeit und auch teilweise auch etwas zerstörende Zeit, ne? Also zerstörend für Beziehungen kann es einfach auch sein, ist bei uns auch so leider so gewesen. Aber in der Tat sprechen da wirklich wenige drüber. Alle reden immer vom Team, aber dass das Team dann möglicherweise auch gerade auf so einem Weg, wo du dann möglicherweise nochmal ein bisschen abzweigst oder einen etwas anderen Weg findest, das muss schon, das, da bleiben einfach nicht alle Teams zusammen. Ne? Und deshalb gibt es natürlich auch teilweise in diesen ganzen Verträgen solche Regelungen, die man am Anfang, wo man sagt, so brauchen wir das, wir sind doch super eng miteinander, alles ist gut, aber dass du halt bestimmte Cliffs und solche Sachen einbaust, ist ja manchmal wirklich auch gar nicht so schlecht, sowas zu tun. Aber lass uns mal ein bisschen über euch sprechen. Also du hast gerade beschrieben, was ihr seid Infrastruktur, du hast vorhin schon kurz gesagt, in dem Anfangs-Setup war der einfach nur ein API-Layer, nur ein Tech-Provider, der eigentlich Entwickler enablen wollte und ihr hattet nicht die regulatorische Infrastruktur. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Was bist du heute? Was bist du regulatorisch mit Lemon Markets? Also was habt ihr alles an tollen Lizenzen, die ja teilweise zu dem Business dazugehören?
Ja, wir sind heute ein mittleres Wertpapierinstitut und ich sage wir, dann unsere Tochterfirma, die Lemon Markets Brokerage GmbH, und da gehören, glaube ich, vier wichtige Blöcke zu, ohne jetzt jede Lizenz einzeln runterzurattern. Auf der einen Seite das Finanzkommissionsgeschäft, also die Möglichkeit für uns als Broker aufzutreten, umgangssprachlich ausgedrückt. Die Verwahrung und Verwaltung von Kundenassets, also das Führen von Depots. Und das Eigengeschäft, also die Möglichkeit für uns, quasi im Namen des Kundens auf unsere Rechnung zu handeln, sodass wir Fractionals abbilden können. Mega wichtiges Thema, wenn man sich über die Zukunft des Investierens Gedanken macht. Und dann haben wir noch ein Set an kleinen Lizenzen, die uns quasi erlauben, einzelne Geschäftsmodelle zum Markt heraus abzudecken, wie zum Beispiel unsere Anlagevermittlung, unter der wir auch quasi Partner in das Haftungsdach nehmen können, damit wir wirklich aus einer Hand ihnen alles das mit auf die Reise geben können, was sie brauchen, um ein Wertpapierangebot für ihre Kunden an den Markt zu bringen.
Du hast gerade so ein paar Sachen gesagt, die wahrscheinlich nicht jeder sofort so versteht. Also das Thema Haftungsdach ist, glaube ich, echt wichtig, ne? Dass du halt sagst, okay, du bist einfach einmal jemand, der gerne über Finanzen redet, gerne Finanzen in irgendeiner Art und Weise möglicherweise educated, und dann möchtest du irgendwas dem Kunden anbieten, dann brauchst du halt in der Regel immer irgendjemanden, der dann halt auch diese Lizenzen hat und dir dann wirklich auch ermöglicht, dass du halt A, vermitteln darfst und halt auch in so ein Haftungsdach reinkommst. Und das tust du wahrscheinlich dann, ne? als B2B-Provider. Du leihst deine Lizenz wahrscheinlich teilweise den Kolleginnen und Kollegen, richtig verstanden?
Ich würde sagen, quasi leihen ist es eine Auslagerung am Ende. Mhm. Und damit geht natürlich ein sehr klares
Governance. Das ist der regulatorische Blick da drauf, die
genau,
Auslagerung.
Genau. Aber es ist, glaube ich, wichtig, das einmal so zu verstehen, quasi wenn man, es gibt immer mehrere Perspektiven. Es gibt die Perspektive des Kunden, es gibt die Perspektive des Unternehmens, es gibt die Perspektive des Regulators. Ich spreche aus der Perspektive des Regulators. Du bist als lizenziertes Tut voll verantwortlich für all das, was passiert unter deinen Lizenzen. Und das ist auch das Mindset, was wir da natürlich anlegen. Und dahingehend quasi sehen wir das als Auslagerung. Für den Kunden ist es natürlich so, hey, ich arbeite oder ich nutze diese App hier und ich kann da jetzt auch investieren. Und das fühlt sich für mich an, quasi als würde das alles darin passieren. De facto schließe ich aber nochmal einen anderen Vertrag an und ab, und da hat auch jemand anderes quasi noch seine Finger mit am Spiel. Aber für den Kunden ist das meistens nicht der Gamechanger, sondern der Kunde will natürlich eine ziemlich nahtlose Investmenterfahrung haben. Und so muss man diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen und verheiraten, damit es eben gut funktionieren kann, weil auch wir natürlich sehr daran interessiert sind, dass unsere Partner sich da entsprechend der Regeln verhalten. Aber, und um das auch nochmal zu betonen, wir sind da sehr agnostisch in der Art und Weise, wie wir mit Partnern arbeiten. Also wenn jemand eine eigene Lizenz hat, umso schöner, dann kannst du genauso mit uns kooperieren. Es gibt sogar Fälle, in denen hat der Partner, mit der mit uns spricht, alle Lizenzen, die wir haben. Und dann reden wir am Ende darüber, dass es vielleicht eine Auslagung des Partners an uns ist. Aber wenn wir beide auf den gleichen Standards operieren, ist es natürlich eine, die, und auch die gleichen Regularien unterliegen, ist natürlich eine, die dann auf Augenhöhe deutlich, deutlich effektiver erfolgen kann.
Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist Depotführer, ne? Also, oder eine depotführende Stelle und Custodian und dergleichen. Das heißt also, wenn du einen Partner ongeboardet hast, der nutzt euch, aber dann muss ich als Endkunde, der deinen Partner benutzt, lass uns mal so ein bisschen versuchen, mal so einen Use Case durchzuspielen, der ist bei einem Partner, nehmen wir mal BeatWest. Ich glaube, das ist das Erste, was jetzt gerade auch live gegangen ist. Da habe ich irgendwie einen Account und dann möchte ich aber das Depot eröffnen. Das heißt, dann werde ich irgendwie zu euch geleitet in den BeatWest-Prozess, eröffne ein Konto bei Lemon Markets, mache wahrscheinlich auch ein Full KYC bei euch und dann habe ich auch ein Depot bei euch. Kann ich auch solche Sachen dann machen, wenn du dann irgendwie einen zweiten, dritten Partner hast, dass ich mein bestehendes Lemon Markets Depot sofort benutze, oder brauche ich dann irgendwie bei jedem Partner ein neues Depot? Weißt du, was ich meine?
Das ist eine sehr raffinierte Frage, André, die zeigt, dass du dich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Zuerst gilt Folgendes: Wir unterstützen unsere Partner und wir quasi versuchen da sehr fair zu sein. Das heißt also, wenn du über einen anderen Partner kommst, dann heißt das auch erstmal, dass du quasi ein neues Depot bekommst, weil der eine Partner und der andere Partner ja erstmal nichts miteinander zu tun haben, mhm, und dementsprechend für dich als Kunde oder für das auch klar abgegrenzt sein muss. Gibt es einzelne Dinge im Prozess, die wir wieder nutzen können? Na klar, haben wir den Vorteil, dass, wenn wir dich schon kennen und quasi identifiziert haben als Kunden, dass wir da vielleicht über einen kleinen Datenvorteil verfügen. Ne, unser Partner in der Identifizierung mit denen wir initial gestartet sind, ist Web-ID. Die bieten ja auch dieses spannende Feature an, dass wenn du dich in den letzten 2 Jahren identifiziert hast, dass das einfach durchläuft. All das sind natürlich Dinge, von denen du dann profitierst, ganz klar. Und so würde ich schon sagen, dass da einfach ein gewisser Netzwerkeffekt vielleicht da ist. Aber ganz wichtig, jeder Partner hält bei uns, jeder Kunde eines jeden Partners hält bei uns ein einzelnes Depot, weil man natürlich auch sagen muss, dass, und das meine ich jetzt gar nicht so überspitzen böse, aber vielleicht gewisse Partner in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen und dann natürlich quasi der erste Partner, der bei uns ist, nicht dadurch quasi schlechter gestellt werden sollte, dass es für den zweiten alles einfacher ist. Und da achten wir schon sehr drauf, weil am Ende, da sind wir wieder im Thema Infrastruktur und Netzneutralität wahrscheinlich. Wir wollen natürlich da fair zu allen sein.
Verstehe ich. Auf der anderen Seite, weißt du, ich gucke aus der Kundenperspektive da drauf und die Zerfledderung von Depots natürlich dann irgendwann etwas nervig ist. Und irgendwer willst du da zusammenführen und irgendwann willst du möglicherweise dann wieder alles auf einen Blick sehen. Das, was aus der Perspektive gucke ich ja da drauf. Ich gucke da drauf aus der User-Perspektive und sage so, ich würde gerne einfach alle meine Assets irgendwie am besten in einem Depot haben. Aber verstanden, wahrscheinlich ist es irgendwann jemand, der dann wiederum ein Layer auf die verschiedenen Depots drauf liegt, wie wir es gerade bei der Portfolio-Aggregation sehen.
Genau. Und das ist ja dann auch schön einfach zu integrieren über unsere API. Und da quasi sind wir, glaube ich, und da sind wir extrem offen für, weil ich am Ende, also nun, das ist ja eines der Probleme, die wir haben in der Wertpapierindustrie, dass es quasi eben keine Standards gibt und da jeder so ein bisschen machen kann, was er oder sie möchte. Und da sind wir natürlich nativ gesehen einfach ein bisschen offener. Auch das natürlich in Absprache mit unseren Partnern. Ein Punkt, den ich aber spannend finde und den man, glaube ich, schon noch einmal betrachten sollte, ist, jetzt sagst du, naja, alle Depots zusammenbringen. Dann sage ich, okay, aber das, also hat auch ein steuerliches Thema. Ne? Beispiel, wenn du quasi Wertpapiere in ein Depot legst, dann gilt für die Steuer quasi Berechnung am Ende das sogenannte First-In-First-Out-Prinzip. Das heißt, du hast vielleicht ein Interesse daran, dass du die Apple-Aktie, die du für 100 Euro damals gekauft hast in deinem alten Depot, wenn du das jetzt alles zusammenfügst, sagen wir mal, du hast dann 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre später nochmal Apple gekauft, Apple ist dann bei 200 schon gewesen vom Preis, ja nicht mehr bei 100, wie damals mit deinem Einstiegspreis, jetzt hast du die beiden zusammen und du hast die in getrennten Depots. Jetzt kannst du bewusst entscheiden, hey, ich möchte Apple verkaufen, aber du kannst erstmal die verkaufen, die du zum teuren Einstiegspreis quasi hast. Das heißt, dein besseres Asset läuft weiter. Wenn das alles in einem Depot ist, dann quasi kannst du diesen Vorteil dir auf einmal nicht mehr zunutze machen. Und ganz interessant, die Finanztipp-Kollegen haben sich das auch angeguckt und die empfehlen es vielleicht zu weit gesagt, ich weiß nicht, ob Finanztipp irgendwas empfiehlt. Wir machen natürlich auch keine Anlageberatung, aber die sagen zumindest, dass man als quasi Investor darüber nachdenken kann, ob man nicht vielleicht alle 2-3 Jahre sein MSCI World All Country einfach durchwechselt, dann hat man da verschiedene Positionen im Depot liegen, aber man hat halt die Möglichkeit, wenn man dann später auscasht, strategisch zu verkaufen, da wo eben, ne, vielleicht sind nicht immer nur Gewinne angefallen, etc. Und das ist, glaube ich, schon ein Aspekt, ne, da sind wir jetzt wirklich in den Feinheiten des quasi Wertpapiersparens drin, aber da merkst du halt, da ist das System quasi, da lässt das System noch dem findigen Kunden die Möglichkeit, ein bisschen für sich zu optimieren.
Ja, und ich war gerade ja auf der ganz blöden Perspektive auf, ich möchte alle meine Assets in einer Übersicht sehen, was da glaube ich ja schon dran, dass es eigentlich total bescheuert ist, wenn du halt auch das Thema Anlage, Sparen, wie auch immer Vermögensaufbau betrachtest, dann ist es halt bescheuert, immer die einzelnen Silos anzugucken, weil du willst ja über alles drüber gucken. Und diese komplette Aggregation, das beschäftigt mich ja immer wieder, also schon aus meiner Banking-Zeit, aber jetzt halt auch bei der ganzen Asset-Welt sehe ich das irgendwie auch immer noch als einfach ein ungelöstes Problem, das vernünftig zu machen. Aber ist, glaube ich, fast ein eigenes Thema.
Ja, aber wobei also vielleicht eine Sache, wenn wir jetzt hier schon abnörden, dann quasi noch ein Punkt von meiner Seite. Du bist ja nicht limitiert darauf, dass du quasi einen Kunden mit einem Depot hast. Du kannst ja auch ein Kunde sein mit N Depots. Und insbesondere für jemanden für uns, das Führen eines Depots ein voll digitaler Prozess ist das jetzt auch nicht mehr mit hohen Grenzkosten verbunden. Und dann kannst du natürlich schon überlegen, okay, wie kannst du das, oder auch mit Unterdepots, wie auch immer man das nennen mag, aber kann man sich schon überlegen, okay, wie kann man das für den Kunden vorteilhaft einsetzen?
Total, also gerade wenn du über das Thema Steuer nachdenkst und sowas und Transparenz da reinzubringen, also da bin ich völlig bei dir.
Ja, oder auch einfach, dann denk über den Use Case nach, quasi, den kennt man ja auch aus der Banking-Welt, hey, wir wollen hier irgendwie, you know, wie heißt es bei Pockets oder Pots oder you name it anbieten und dann willst du da vielleicht auch verschiedene Ziele sparen und dann ist aber alles das gleiche Asset, naja, dann sind wir genau wieder bei dem Thema, wenn du alles zusammengewürfelt in einem Depot hast, aber für verschiedenen Zielen, totales Chaos, aber auch ein Chaos, was der Kunde nicht versteht, wenn dem Kunden das quasi getrennt angezeigt wird, weil es am Ende darunter liegen verschiedene Depots sind, kann auch das helfen.
Total. Also ich habe gestern witzigerweise einen Podcast aufgenommen mit Forget Finance, mit Coin. Und da war es genau das Gleiche. Er sagte halt auch, sein Kunde hat automatisch sofort immer 6 Depots. Also wenn das die Paare sind, ne? Das einzelne Depot, wo das Depot drin oder wo drin gespart wird. Dann eins, wo eher so das Tagesgeldartige drin liegt. Dann das Gemeinsame mit der Frau und die Frau wieder das eigene Depot. Also 6 Depots bei einer Kundenbeziehung. Also fand ich auch echt ganz interessant. Sag mal, wenn du ganz kurz darauf zurückguckst, von 2019, 2020, wo ihr wirklich tech-first gedacht habt und wo du heute bist, also diese 3-4 Jahre, die du mittlerweile ja damit unterwegs bist, fast schon 5 Jahre, wenn du von 2019 drauf guckst, und du bist aus einer Tech-Welt jetzt plötzlich in so eine hochregulatorische Welt gewandert. Was war denn das größte Learning oder der größte Unterschied, den du siehst zwischen damals und heute?
Ja, ich glaube, das Verantwortungsbewusstsein, was wir jetzt wirklich end-to-end haben für den ganzen Prozess und auch, also ich glaube, so ein bisschen das, was Markus Gunther bei uns aus dem Team mal sagt, und ich glaube, jetzt hier sein Spruch ist, man muss in den Sweet Spot zwischen Innovation und Compliance finden. Und als wir nur Tech gedacht haben, haben wir natürlich auch nur Innovation gedacht. Heute geht es aber darum, okay, wie kannst du diese beiden Welten zusammenbringen? Ne, und ich glaube, wir haben, ein Feature habe ich kurz schon angesprochen, Bruchstückhandel. Okay, das ist ein Feature, da musst du regulatorisch zu enabled sein, weil du musst am Ende in der Lage sein, Risiko auf dein Buch zu nehmen.
Eigenhandel so, zu machen.
Genau. Wie kombinierst du das denn jetzt aber mit der besten Lösung quasi für den Kunden? Und diese beiden Welten zusammenzubringen, geht eben nur, wenn du selber auch dein Risikoprofil und dein Risikoappetit bestimmen darfst. Und dafür sind die Lizenzen und alles, was damit einhergeht, unabdingbar, um den besten Service für den Kunden anzubieten. Und dieses quasi Verständnis, das ist ganz klar verankert bei uns. Und dann gab es natürlich einen großen Lernprozess quasi für mich persönlich. Die Leute, die ins Team dazugekommen sind, die haben den natürlich schon vorher durchlaufen und dementsprechend die Erfahrung mitgebracht. Aber zu verstehen, okay, was heißt das jetzt, so ein regulatorisches Konstrukt zu operieren? Welche Perspektiven gilt es da auch zu bedienen? Ja, und ich glaube, eine ganz klare ist der Prüfer. Okay, wie machst du denn jetzt so ein Unternehmen zugänglich für einen Prüfer? Der sitzt ja nicht die ganze Zeit neben dir im Jahr, sondern der kommt am Ende dann rein und muss ich ein Bild darüber machen können, was da überhaupt passiert ist. Na, logisch, dass dafür eine gute Dokumentation notwendig ist. So, und da musst du aber auch eine Hierarchie an Informationen geben. Wo fängst du denn an? Wo kannst du dir mal einen Überblick verschaffen? Wie gehst du dann in die Tiefe rein? All diese Strukturen zu durchdenken, zu verstehen, aufzubauen, extrem wichtig, um am Ende Transparenz darzustellen, um eben auch geprüft werden zu können. Und das ist ein Lernprozess gewesen, der für mich ganz, ganz groß war, weil das natürlich eine Perspektive ist, die du vielleicht jetzt erstmal als Tech-Unternehmen so nicht hast. Und heute vereinen wir diese beiden Welten und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, kontinuierlich weiter dran arbeiten müssen, weil es kulturell nicht immer das Gleiche ist. Aber am Ende wird das sein, was uns ausmacht, zu schaffen, konsequent als Finanzinstitut jeden Prozess erstmal aus einer technologischen Perspektive zu denken. Weil am Ende sind das Nullen und Einsen. Und wenn wir das durchziehen können, dann ist, glaube ich, das eins unserer größten strategischen Assets und sicherlich auch da, wo ich hingucke, wenn ich mir über Vorbilder Gedanken mache, gibt ja einige Cases, wo wirklich ja ein sehr technisches Mindset angelegt wird, um Banking und Wertpapierprobleme zu lösen, und ich glaube, so ähnlich probieren wir das auch.
Und für dich selber, also wenn du bist ja der CEO, der Gründer der Firma, kannst du diese Rolle sozusagen als Leader auch regulatorisch schon in Anführungszeichen einnehmen? Wir haben über dein Alter nicht gesprochen, aber du bist ja noch relativ jung und hast natürlich auch, glaube ich, noch keine Erfahrung als bei einem Broker oder bei einer Bank gemacht. Und die BaFin, das weiß ich ja selber, weil ich ja auch mal so in so einem Lizenzantrag drin war, guckt ja auch immer auf diese, wie nennt man das immer, Geschäftsleitertauglichkeit, glaube ich, nennt sich das. Was hast du da gelernt?
Das war ganz klar der erste Schritt, den ich für mich reflektiert habe. Und du hast sagen, also ein generelles Leadership-Thema für mich war einfach von Anfang an zu sagen, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich weiß, dass meine fehlende Erfahrung meine größte Stärke ist, weil sie mich Sachen neu denken lässt, aber auch meine größte Schwäche, weil ich sie noch nichts gesehen habe. Und das heißt, von Tag 1 an habe ich probiert, und mittlerweile kann man, glaube ich, auch sagen, dass wir das erfolgreich geschafft haben, Menschen ins Team zu holen, die das schon gesehen haben und die das mitbringen. Und das war natürlich für unsere beiden Geschäftsleiterpositionen im regulierten Institut unabdingbar. Und das war eine interessante Reise, weil das natürlich nicht die normale Position ist, die du als Startup, keine Ahnung, denn Nummer 15 ist normalerweise.
Das wäre gerade meine Frage gewesen, weil das kann ja echt ein Culture Clash sein, ne?
Also wir haben da viele, viele Anekdoten erlebt, die genau das quasi auch beinhalten. Und am Ende kam es aber für uns darauf an zu sagen, wow, okay, ich denke mal, ich werde das einfach auch so abkupfern.
Ja, das ist super. Ich meine, du hast aber auch eine tolle Art, damit umzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einfach auch das zu reflektieren und nicht zu sagen, irgendwie, das will ich aber anders, weil so ein paar Sachen kannst du einfach nicht verändern, ne? Also gerade wenn du halt dann in das ernsthafte Game der regulierten Unternehmen reingehen willst, dann musst du halt ein paar Sachen einfach erfüllen. Und das ist, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben. Wenn wir mal darauf gucken, was du heute machst, was am Anfang schon mal gesagt, es waren die Entwickler und dann hast du gemerkt, die Entwickler haben dann auch teilweise bei Unternehmen gearbeitet. Und die wollten dann plötzlich eure API damals am Anfang auch für ihr Unternehmen benutzen. So hat es sich ja wahrscheinlich entwickelt. Jetzt hast du die Regulation und die Lizenzen dazu bekommen. Was sind denn heute die typischen Kundengruppen, die typischen Zielkunden, die du im Kopf hast? Also ich glaube, auf eurer Webseite steht was von Vertical, von Embedded, von Contextual. Das sind schöne Worte, aber wenn du halt so ein bisschen das beschreibst, also wen willst du haben? Sind es Fintechs, sind es Banken? Erzähl mal ein bisschen, was so eure Zielgruppen sind.
Ja, lass mich das vielleicht eher aus einer Use-Case-Sicht beschreiben, weil quasi Fintech oder Bank, das ist ein ein Selbstverständnis oder eine quasi Wahrnehmung. Für uns ist ja viel wichtiger, okay, was ist denn dein Business? Und da gibt es drei quasi Angriffspunkte. Du machst etwas, wo quasi der Kern-USP das Thema Investieren ist. Es kann ein Broker sein, das kann ein Vermögensverwalter sein, es kann ein Asset Manager sein. Und natürlich kann das ein etabliertes Institut sein, genauso wie eine neue Firma, ein Fintech. Und quasi in den Use Cases, denen quasi den Kern ihrer Infrastruktur mit an die Hand zu geben, quasi oder ihre Infrastruktur zu komplementieren, das ist unser Pitch da, sowohl quasi für alle, die neu starten wollen auf der grünen Wiese, als auch alle quasi, die überlegen, okay, wie kann ich jetzt hier meine Erfahrung auf das nächste Level bringen? Das ist so die erste Kundengruppe. Die zweite Kundengruppe ist das Thema Banking, du hast es angesprochen, quasi natürlich ein absoluter No-Brainer zu sagen, okay, ich will hier ein vollumfängliches Angebot für meinen Kunden schaffen. Da gehört ein Investieren auch dazu. Guck dir die erfolgreichen Direktbanken an hier in Deutschland. Die haben das alle sehr, sehr gut verstanden, weil eben am Ende auch das Thema Investieren einfach A, viele Kunden aus Convenience-Perspektive es wertzuschätzen wissen, wenn das aus einer Hand gelöst ist. Und B, das aber auch einfach natürlich ein guter Engagement und am Ende auch Revenue-Treiber ist. Und da ist ganz klar der Pitch. Entweder wir ermöglichen dir besser, deine Nutzer zu monetarisieren, oder wir ermöglichen dir quasi eine effizientere Bottomline zu haben, wenn du das heute schon hast. Wir sind ja kein Wohltätigkeitsverein. Am Ende muss da ein ganz klarer Business Case hinterstehen, und das ist auch das, was wir sehr, sehr klar mit Kunden durchrechnen, um für uns auch zu verstehen, ob das ein spannender Partner ist, für den das Invest Sinn ergibt. Dann gibt es eine dritte Kategorie, das würde ich sagen, sind eher so die Softwarefirmen, und da sehen wir viel und finden das auch immer spannend, was da so an Möglichkeiten gibt, eben, glaube ich, das ganze Thema so ein bisschen mehr im Kontext zu denken, im Kontext von anderen Erfahrungen. Ist das heute für uns quasi schon der Kernpiller? Nein. Ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen, auch weil wir als Gesellschaft und Kultur noch ein bisschen brauchen, bis wir das Thema so akzeptiert haben, dass wir die Offenheit mitbringen. Und deswegen unser Fokus ganz klar darauf, wie können wir mehr Investment-Use-Case enablen, wie können wir mehr Playern, die heute schon Finanzdienstleistungen erbringen, helfen, das Thema Investieren zu integrieren. Denn ich sage ganz klar, okay, wir müssen es schaffen, dass bei jeder wichtigen finanziellen Entscheidung, die du triffst, dass die Option, in den Kapitalmarkt zu investieren, eine Möglichkeit ist. Und das ist quasi unser Kernanliegen. Und da ist natürlich naheliegend, erstmal mit denen zu sprechen, die heute schon diesen Kontakt zum Nutzer haben.
Also das heißt, du gehst nicht eine Wette ein auf eine bestimmte Zielgruppe im Sinne von nur Fintech, sondern du sagst ganz klar, auch die Etablierten sollen es genauso tun. Und du sagst nicht, ich möchte irgendwie den Markt, wie sagt man so schön, katholisch machen. Also du willst nicht erstmal den kompletten Markt umwandeln, damit es bei dir ein Gamechanger wird. Das, was du gerade mit Softwarefirmen, glaube ich, meintest. Also ich habe immer, mein typisches Beispiel ist ja so ein Personio-Case, einfach in so ein Onboarding eines neuen Mitarbeiters sofort so ein Investment-Case zum Beispiel rein zu integrieren. Das ist ja so ein klassischer Fall wahrscheinlich von Embedded auf der einen Seite und kontextuell auf der anderen Seite, wahrscheinlich beides. Darauf wartest du wahrscheinlich auch nicht, sondern sagst, wenn die vorbeikommen oder ich kläre es möglicherweise auf, auch so ein Stück weit, also Evangelismus gehört ja wahrscheinlich für dich auch ein bisschen dazu. Das nimmst du dann gerne mit, aber das ist nicht dein einziger Case, auf den du deine Firma aufbaust, ne?
Absolut. Also ich glaube erstmal für uns, weil am Ende, wir sind ja wirklich, wenn ich sage Infrastruktur, dann meine ich halt wirklich Kapitalmarktinfrastruktur. Wenn man sich, ne, ich glaube immer so ein bisschen dieses Bild, was man da gemalt bekommt, irgendwie, ne, da legt halt jemand diese Rohre, durch die Sachen dann durchlaufen. Das sind wir. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen andere Denke als quasi das, was man aus einem Embedded Payments Thema sieht. Ich glaube, ne, für mich ist da Swan so ein gutes Beispiel. Okay, die gehen halt immer näher an den Nutzer ran. Die bauen immer mehr Frontend-Komponenten. Die machen es quasi, die wollen wirklich, dass du am Ende das Ding kaufst, irgendwie zusammenklickst, loslegst, und es gibt Sinn. Da sind wir natürlich am anderen Ende des Spektrums, weil wir da quasi viel, viel tiefer in der Wertschöpfungskette unten drin sind. Und deswegen für uns der Ritterschlag quasi wäre, wenn jetzt ein etablierter Anbieter zu uns kommt und sagt, okay, ich habe verstanden, dass das, wie ich es gerade mache, so nicht mehr funktioniert. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit gefunden, meine Erfahrung aufs nächste Level zu heben, und Demme Markets ist der Partner dafür. Da würden wir uns extrem drüber freuen, und das wird sicherlich kommen. Zumindest arbeiten wir fleißig dran, und dementsprechend ist das erstmal für mich quasi die imminente Zukunft. Wenn du mich auch fragst, okay Max, wie schaffen wir es denn jetzt, dass wir von 15% auf 50% der Menschen kommen in Deutschland und Europa, die investieren, dann bin ich schon bei dir und sage, okay, wenn wir jetzt mal alle anfangen, gemeinsam mit unserer Payroll vermögenswirksame Leistungen zu machen, oder wenn irgendwo mal der Staat anfängt zu sagen, okay, hier sollten wir vielleicht mal das Thema Pension auch bei den Arbeitgeber mit in die Verantwortung nehmen, und wir sprechen und wir können dann mit jemandem wie Personio zusammenarbeiten, die das heute schon gut machen und eben diese Komponente dann noch mit einbauen, dann sage ich, naja, du, das ist schon eine Sache, wo ich total hinterstehe und wofür ja auch genau wir diese Infrastruktur quasi bauen, um und das abstrahieren wollen. Aber dann, und das ist eben wichtig, gilt es am Ende genau die gleichen regulatorischen Fragen zu beantworten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den man sich dann Gedanken machen muss, wo heute ja diese Dinge noch sehr entkoppelt funktionieren. Also irgendwie der Arbeitgeber schickt dich dann halt doch zu irgendeiner Bank und dann bist du da
Kunde. Ja, oder zu einem komischen freien Berater oder wohin auch immer. Und dann hast du ja irgendeine komische Versicherung und das fühlt sich halt alles, weil das steuerlich optimierter ist oder optimiert ist der falsche Begriff. Steuerlich gefördert ist es ja meistens. Ja. Ne? Ja. Max, bevor wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, lass uns mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, du spielst mit, ein kleines Spiel spielen. Das ist ein sehr einfaches Spiel, wenn du manchmal den Podcast von Alles Gesagt hörst. Und als Bahnfahrer hat man ja manchmal in der Bahnzeit auch Podcasts zu hören. Dann wirst du das möglicherweise kennen, das Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, relativ einfach. Ich gebe dir eine Trainingsfrage und danach wirst du es verstanden haben. Hund oder Katze?
Hund.
Cash oder Karte?
Karte.
Angestellter oder Entrepreneur?
Entrepreneur.
Planen oder machen?
Machen.
Slack oder Jira?
Wieder noch am liebsten. aber wenn, dann Jira.
BaFin oder SEC?
Ich bin ja Lokalpatriot, BaFin.
EZB oder FED?
Ja, EZB.
Hufeld oder Branson?
Boah, ich habe nur den Branson kennengelernt.
Lindner oder Scholz?
Der Lindner ist thematisch ein bisschen näher dran, aber es ist also, ohne jetzt hier zu persönlich und politisch zu werden, werde ich mir beim nächsten Mal eine dritte Möglichkeit wünschen.
Altmaier oder Habeck?
Habeck.
Giro oder Debit?
Debit.
Debit oder Credit?
Debit.
Bar bezahlen beim Kartenverweigerer oder nächstes Taxi?
Nächstes Taxi.
Tap oder Swipe?
Tap.
iOS oder Android?
iOS.
Apple Pay oder Karte?
Apple Pay.
PayPal oder Überweisung?
PayPal.
Sparen oder anlegen?
Anlegen.
ETF oder aktiv?
ETF.
Fonds oder Aktie?
Aktie.
Aktie oder Krypto?
Aktie.
Bitcoin oder Altcoins?
Bitcoin.
Kunst oder NFT?
Kunst.
HODL oder Zocken?
Zocken.
VC oder Kredit?
VC.
Berlin oder London?
Berlin.
Europa oder USA?
Europa.
Sparkasse oder Neobank?
Neobank.
Direct Broker oder Neobroker?
Neobroker.
Robo oder Selbstentscheider?
Selbstentscheider.
Vergleich oder Berater?
Vergleich.
Scalable oder Trade?
Ich bin Kunde von keinem.
Thielen oder Klöckner?
Klöckner.
Revolut oder N26?
Revolut.
N26 oder Tomorrow?
Tomorrow.
Rad oder Auto?
Rad.
Rad oder Bahn?
Bahn.
Vorne links oder hinten rechts?
Vorne links.
VW oder Audi?
Weder noch.
Handelsblatt oder FT?
Handelsblatt.
Gar kein Geld oder strategischer Investor?
Strategischer Investor.
Bei Rot oder bei Gelb?
Bei Gelb.
Rot oder Grün?
Grün.
Schwarz oder Rot?
Schwarz.
Okay. Wein oder Bier?
Weder noch.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Hafer oder Kuh?
Hafer.
Papier oder iPad?
iPad.
WhatsApp oder SMS?
WhatsApp.
E-Mail oder SMS?
E-Mail.
Text oder Sprachnachricht?
Text.
Microsoft Office oder Google Office?
Google.
Twitter oder Insta?
Twitter.
Twitter oder LinkedIn?
LinkedIn.
Insta oder TikTok?
Habe ich beides nicht.
Deutsche Börse oder Coinbase?
Deutsche Börse.
Machen wir weiter, danke.
Wow, das war ganz große Reise.
Schon, ne?
Und noch ein paar wirklich fiese Fragen.
Ja, fies, weiß ich nicht, aber sie lassen manchmal blicken, ne?
Definitiv. Und das war wirklich hin und her, hin und her.
Ja, ja, also ich finde, du erfährst relativ viel über entweder oder.
Ja. Damit machst du dich auch schön angreifbar. Aber das ist, ich mag das gern. Ich glaube, am Ende, ich finde es immer gut, eine klare Position zu beziehen. Man darf halt nur nicht zu dogmatisch sein. Und wenn du mich jetzt überzeugst, warum N26 doch noch an Revolut vorbeiziehen wird, dann bin ich gerne gespannt, mir die Argumente anzuhören.
Und ehrlich gesagt, du hast gerade Lokalpatriotist gesagt und wahrscheinlich würden wir es uns teilweise sogar wünschen, dass wir halt auch so einen Champion aus Deutschland heraus für Europa möglicherweise hätten.
Ich glaube, und da, also vielleicht, um das nochmal klar zu sagen, ich bin patriotisch für Europa und dann darf man keine Standortpolitik machen. Und ich habe das hier in Deutschland schon miterlebt, als wir damals losgelegt haben. Man darf halt nicht klein denken. Und am Ende sollte man sich immer mehr darüber freuen, quasi das große Unternehmen quasi von woanders zu haben, aber immer noch quasi in unserem Einflussbereich.
Als ja, mit unseren Werten, sage ich das immer. Ne? Also ich glaube, unsere europäischen Werte sind, glaube ich, teilweise auch unterschiedlich zum Rest der Welt. Und deshalb bin ich da auch immer wirklich froh, wenn ich da europäische Champion sehe. Dummerweise sind sie halt häufig nicht aus Zentraleuropa, sondern oft aus dem Norden. Ne? Also du siehst es ja irgendwie so, die Spotifys und die Klanas dieser Welt machen das schon sehr gut. Hast du ja mit deinem Investor, mit Creandum ja auch jemanden, der das auch immer wieder aus Schweden heraus ganz gut begleitet. Aber du hast es relativ wenig, dummerweise, gerade auch aus Deutschland heraus. Und ich glaube, das liegt teilweise daran, weil unser Binnenmarkt so groß alleine ist, dass wir zu lange auf diesen deutschen Markt drauf gucken.
Ja gut, also ich glaube, das ist richtig, aber da hast du ja als Unternehmer eine aktive Entscheidung quasi, die du treffen kannst.
Total.
Ja, und da sage ich zum Beispiel, okay, wir haben eine paneuropäische Vision, da muss halt einer unserer ersten 5 Partner auch europäischer Natur sein. Wenn er das nicht ist, dann wird das nichts. Und so hast du ja schon die Möglichkeit zu steuern, aber quasi bei aller Liebe der Harmonisierung wird es immer noch nicht einfach gemacht, zumindest in den Financial Services. Und ich glaube, da geht noch mehr, weil wir das konsequent denken müssen, denn das ist ja unser großer Vorteil.
Und Harmonisierung ist das eine auf der regulatorischen Ebene und auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt ein Nitty-Gritty-Game. Also die Länder sind einfach auch teilweise in Sachen Finanzen anders. Also das siehst du ja auch gerade beim Thema Anlage und Sparen. Da sind die Spanier anders unterwegs als die Deutschen und die Italiener. Und deshalb, du kannst dann irgendwie möglicherweise zwar eine Blaupause für den deutschen Markt gefunden haben, die kannst du aber nicht einfach 1:1 so ausrollen. Also hoffentlich geht's in Teilen, aber es ist schon echt unterschiedlich, ne?
Gut, aber da sind der Schwabe und der Hanseat ja auch schon verschieden.
Da hast du allerdings recht. Also möglicherweise muss aus den Bundesländern heraus lernen. Da hast du wirklich recht. Max, lass mal, wir sind gerade schon so ein bisschen beim Thema Vision, beziehungsweise da, wo ihr hin wollt. Und auch, du hast es gerade beschrieben, die ersten 5 Partner, möglicherweise muss der erste europäisch sein. Lass mal ein bisschen über das Businessmodell sprechen. Also was ist euer Businessmodell? Also ihr seid eine Software-Company auf der einen Seite, verstanden. Ihr seid ein lizenziertes Unternehmen auf der anderen Seite. Gleichzeitig geht es irgendwie ja wahrscheinlich auch um Assets, die irgendwie verwaltet werden und dann hast du ja ganz oft dieses Thema AUM, was irgendwie möglicherweise wichtig ist. Du vermittelst möglicherweise auch ein bisschen was, also weil du ja keine eigenen Finanzprodukte hast und da gibt es ja immer wieder auch das Wort Provisionen. Hm. Womit verdienst du Geld oder mit allem von dem, was ich gerade gesagt habe?
Am besten stellt sich natürlich diversifiziert auf und das beinhaltet dann alle von den Säulen. Also du hast gesagt, Softwareunternehmen lizenziert. Mein Selbstverständnis von uns ist, wir sind eine Security Services Firma, jeden Prozess mit Technologie denkt. Und das heißt, am Ende der Service, den wir bringen, ist das Thema Wertpapier ganzheitlich. Wie stellen wir unser Geschäftsmodell auf? Wir haben 2 Komponenten. Auf der einen Seite die Infrastrukturkomponente, also die quasi mitschwingt, alles, was da dazu gehört. Und auf der anderen Seite die Komponente des Investierens. Und da ist natürlich in Abhängigkeit des Geschäftsmodells unseres Partners so, da ist entweder sehr orderbezogen oder es ist sehr AUM-bezogen. Und wir versuchen uns immer da quasi mit reinzulehnen, wo der Partner eben auch gewinnt. Weil ich glaube, dass das die Incentives am meisten aligned, weil wenn du einen super Job machst auf deinem Thema, dann quasi wollen wir da auch mitziehen, damit wir alle in die gleiche Richtung uns bewegen, weil so funktionieren gute Partnerschaften. Und gute Partnerschaften müssen auch quasi Raum zum Atmen lassen für beide. Und das ist für mich ein fundamental wichtiges Konzept, was ich mit jedem Partner auch versuche abzuklären, weil wenn der eine es auf Kosten des anderen macht, dann muss es da schon, also so wird es halt nicht gemeinsam groß. Und wenn man das Verständnis nicht hat, dann glaube ich, begegnet man sich da nicht auf der richtigen Ebene, damit das langfristig erfolgreich ist. Denn ich glaube, niemand hat Lust, alle 2 Jahre seine Wertpapierinfrastruktur auszutauschen. Und so sollte man dann schon mit der Langfristigkeit an so eine Partnerschaft rangehen. Und dann ist es am Ende so, quasi wir setzen uns hin mit unseren Partnern und überlegen gemeinsam, okay, wie monetarisierst du dein Produkt am Kunden? Wie viel Wert stiften wir damit? Wie monetarisieren wir das? Und dann gibt es einen gewissen Teil quasi, der am Ende da bei uns hängen bleibt. Und da sind wir quasi mit unseren Partnern immer sehr transparent drin, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass die genau verstehen, wo die Hebel für uns sitzen, wie genau auch wir verstehen, wo die Hebel für sie sind. Und dann ist natürlich alle so Themen gemeinschaftlich anzugehen, wie Provision und anderes. Weil am Ende, ja, wir sind vielleicht diejenigen in der Wertschöpfungskette, die das orchestrieren, aber wir sind ja nicht die, die entscheiden. Wir sind eine offene Plattform. Ich habe da gar keine Meinung. Ich kann dir nicht sagen, welcher Asset Manager der beste ist. Wenn du aber einen hast, der am besten zu dir als Brand passt und du möchtest mit dem zusammenarbeiten, dann tu das. Ich kann dir ein paar empfehlen, die ich super finde und die ich kennengelernt habe, wo ich sagen kann, hier gibt's ein gewisses quasi Maß an Qualität, was die erfüllen.
Und geht das? Ich meine, du musst ja auch deiner BaFin immer einen Geschäftsplan zur Verfügung stellen. Du kannst natürlich doch nicht immer jedes Mal ein Pricing dann mit dem Partner entwickeln. Also, weil du musst es ja irgendwo auch in so einen 2-, 3-, 5-Jahresplan gegenüber einer BaFin irgendwo in Zahlen bringen, in Excel bringen. Wie kriegst du das hin, wenn du sagst, okay, es gibt irgendwie so 2, 3 Komponenten und die passe ich jedes Mal an oder wie machst du es?
Ja, ich glaube, also Standardisierung ist ganz wichtig und wir haben ein klares Modell. Und das Modell, das bleibt immer gleich. Ich glaube, was auch die Realität ist, und das kennst du aus dem B2B-Geschäft, du hast quasi ein Modell und das bleibt gleich, aber der Preis unterscheidet sich einfach aufgrund der verschiedenen Volumina, der verschiedenen Erwartungen. Und dementsprechend ist dann der Job, den wir machen müssen, das zu übersetzen und zu mitteln, damit wir da einen Plan rausgeben. Und das ist dann die Freiheit, die wir quasi nach vorne raus in den Markt haben.
Du hast gerade schon gesagt, dass ihr viele Lizenzen habt, viel Software macht und trotzdem hast du auch am Anfang gesagt, welche Lizenzen ihr habt und ihr seid Custodian und Depotführer, aber trotzdem machst du ein paar Dinge ja auch mit ein paar Partnern zusammen. Also du hast in der Pressemitteilung, die ihr ja kürzlich rausgegeben habt, zu eurem Launch, also zu eurem Produktlaunch und Lizenzlaunch über die Deutsche Bank gesprochen, über die BNP gesprochen, über die Tradegate gesprochen. Kannst du den Hörerinnen und Hörern ganz kurz sagen, wofür brauchst du diese Partner, wenn du halt schon so viele Lizenzen selber halt aufgebaut hast? Also,
ja, ich glaube, einmal kurz zu unserer Philosophie, generell bei dem Thema, da wo wir Wert stiften können für den Kunden, das ist vor allem alles rund um das Wertpapier, da wollen wir bauen. Gibt aber auch viele Themen, die wir mit abbilden müssen, wo wir das Rad nicht neu erfinden sollten, weil es da nicht viel zu gewinnen gibt für uns. Regulatorisch Reporting, Steuern, andere Punkte. Und dann gibt es auch einfach Themen, wo andere deutlich besser und weiter sind und es einfach nur Sinn ergibt für uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist bei einem Thema wie einer Deutschen Bank, die uns da als Zahlungsdienstleister unterstützt, brauchst du als Wertpapierinstitut, aber wie wir schon bei den zwei verschiedenen Worten hören, nicht Teil unseres Kernbusiness.
Also so ein bisschen sozusagen Geld rein, Geld raus sozusagen, ja?
Ja, und auch einfach Settlement-Zahlungen quasi durchführen. Da brauchst du auch einfach eine gewisse Infrastrukturkomponente. Können und dürfen wir ja gar nicht. Einfach nur sinnvoll, sich da jemanden dazu zu holen, der darauf spezialisiert ist. Das gleiche beim Thema Börsenplatz. Wir sind der Broker per Definition, nicht der Händler. Heißt also, wir müssen unsere Kunden und ihren Flow irgendwo hinbringen. Und da haben wir uns für Tradegate entschieden, die meiner Meinung nach und den Daten nach quasi der größte Retail-Handelsplatz in Deutschland sind, was dann wiederum zu der besten Liquidität und zu den attraktivsten Spreads für die Kunden führen sollte. Und das kombinieren sie mit langen Öffnungszeiten und gutem Service. Damit, glaube ich, macht man erstmal nichts falsch, wenn man das beste Produkt für den Kunden instellen möchte. Und dann, natürlich auch sehr wichtig, unsere Verwahrstelle, die BNP Paribas, wo wir quasi mit dem Security Services Team zusammenarbeiten und sie uns diese institutionellen Capabilities zur Verfügung stellen, die uns erlauben zu settlen und zu clearen. Und das sind drei von unseren großen Vendoren, die natürlich eine kritische Rolle in unserer Infrastruktur spielen und mit denen wir es für den Anfang loslaufen können und aber auch nicht nur das, sondern eben auch weit skalieren können, weil sie natürlich auch einfach nochmal ein anderes Volumen mitbringen.
Hast du sozusagen also wirklich auch drei große Player genommen, ne? Und bist nicht losgelaufen mit der kleinen Zahlungsverkehrsbank, sondern wirklich auch direkt mit der Deutschen und BNP ist, glaube ich, auch mit der größte Security Services Anbieter, glaube ich, in Europa. Ne?
Ja.
Ja. Max, du hast gerade schon über Produkte mal so ein bisschen gesprochen. Wir haben über Aktien gesprochen, auch gerade im Entweder-Oder. So ein bisschen hast du auch gesagt, ETFs sind es und Aktien sind es in Teilen. Welche Produkte kannst du heute von deinen Partnern anbieten? Aktien gehe ich von aus, ETFs gehe ich auch von aus. Was kommt da sonst damit rein? Also welche Produkte hast du?
Genau, wir legen los. Also du hast ja im Endeffekt zwei Routen in Anführungszeichen. Du hast quasi das alles, was in der Börse gehandelt wird. Und dann hast du alles, was irgendwie direkt mit dem Emittenten quasi gehandelt wird.
Und also sowas wie Bonds und wie Funds und dergleichen, ne?
Genau. Und jetzt sagen wir, okay, wir sind ja eine Plattform für das Thema Investieren. Das heißt also erstmal irgendwie Zertifikate, Optionen, Hebelscheine. Das ist jetzt nicht das klassische Investitionsprodukt, sondern das ist eher Trading. Heißt, das kommt erstmal quasi
Zocken,
geparkt. Das quasi ist erstmal geparkt. Und wir fokussieren uns jetzt auf die Produkte, wo wir sagen, okay, das ist für 99% der Use Cases quasi dich und wichtig. Und das sind ETFs, das sind Fonds und das sind Aktien. Und da haben wir jetzt oder quasi die Anbindung auf die Reise gestellt. Und das ist ja dann das Schöne, quasi, dass dir das wirklich erlaubt, so viele Use Cases abzudecken. Allein schon mit ETFs. Du kannst heute, du hast den irgendwie diversifizierten globalen Aktien-ETF, aber du hast mittlerweile auch den Bond-ETF, du hast den Geldmarkt-ETF. Du kannst ja so viel davon machen und so viele verschiedene Use Cases abdecken. Das gleiche bei den Fonds. Bald kannst du auch noch LTIFs machen, wo du ja fast schon sagst, okay, jetzt kannst du hier bei Lemon Markets auch in Private Equity investieren. In
Alternatives sozusagen genau. Über den LTIF.
Ganz genau. Ganz genau. Und so kannst du schon echt coole Sachen machen im Depot mittlerweile. Und das gleiche hier auch auf Aktienebene. So, und das ist jetzt für uns die Marschroute. Und damit wenn wir das abgedeckt haben, dann glaube ich, kann man sagen, okay, wir sind jetzt hier so eine vollwertige Brokerage-Custody-Plattform und dann musst du gucken, okay, wo zieht der Markt dich als nächstes hin und in welche Richtung quasi müssen wir uns da weiterentwickeln. Aber das ist jetzt erstmal auf der Asset-Schiene der Fahrplan.
Okay, wunderbar. Wenn wir nochmal ganz kurz in Richtung Wettbewerb gucken, also es gibt ja in Deutschland ein paar traditionellere Häuser, so was wie eine Baader Bank, in Teilen so was wie eine Sutor Bank, die ja auch sowas wie White Label investieren machen und das hast du mit direkt bei euch um die Ecke ja eigentlich schon fast, mit Upwest auch nochmal einen anderen Player. Wie unterscheidest du dich von diesen Playern?
Ja, ist ja erstmal gut zu wissen, dass Kreuzberg Neukölln eine gute Ecke zu sein scheint für das Business, was wir machen. Und
da denkt auch jeder sofort dran beim Thema Securities und ganz sicher denkt man sofort an Neukölln oder an Kreuzberg, ne?
Ganz genau. Ich glaube, am Ende, wir sitzen im Herzen dort, wo das Problem umgesetzt werden muss. Und wenn es dann in Neukölln eines Tages gelöst ist, dann kann man sagen, okay, der Rest von Deutschland hat es hoffentlich auch mitgenommen. Spaß beiseite. Wir sind natürlich in einem Riesenmarkt unterwegs. Und das ist quasi gut, weil das natürlich jedem Raum gibt, sich da zu entfalten, wo er am besten unterstützen kann und uns die Möglichkeit gibt, uns da klar zu differenzieren. Wir haben darüber gesprochen. Am Ende der Preis ist ganz klar, all denen zu helfen, die da einen großen Impact drauf haben können. Auch einfach, weil das unsere Ambition ist mit der Mission, die wir verfolgen, hier Grow Investing Opportunities, mehr Leute an den Kapitalmarkt zu bringen. Aber die Frage ist, wie kommst du da hin und wie kannst du dich da langfristig differenzieren? Das heißt für uns ganz klar, das beste Produkt zu bauen. Und da ist der Weg, den wir gehen, sehr bewusst zu sagen, in den Partnerschaften, die wir heute eingehen, okay, wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit denen wir auf Augenhöhe unsere Plattform, unser Produkt shapen können und da quasi uns damit sehr natürlich und nachhaltig quasi in eine Richtung zu bewegen, wo wir dann größer und größere Volumen abfahren können. Und das, was uns auszeichnet, ist ganz klar, und das ist das, was Feedback, was wir von unserem Partner bekommen, dieser One-Stop-Shop-Approach, den wir fahren, zu sagen, okay, das ist hier nicht nur die Technik, sondern das ist eben auch die Regulatorik und das ist auch quasi der Service, der dazugehört. Und das sind die drei Punkte quasi, die wir mit in jede Partnerschaft bringen und über die wir uns differenzieren. Warum? Weil das am Ende den schnellsten Go-to-Market darstellt, weil unsere Plattform eine große Flexibilität mitbringt in der Art und Weise, wie du sie integrieren kannst, und das am Ende dann auch ein attraktives Commercial-Modell ausmacht, was gegeben sein muss. Und so positionieren wir uns da. Dann gibt es natürlich jetzt, und ich glaube, da wird es dann spannend zu sehen sein, was wir dann so die nächsten Monate machen, Möglichkeiten auf einer Feature-Ebene sich in eine andere Richtung zu entwickeln und andere Segmente zu fokussieren.
Also vergleichbar seid ihr schon, also du würdest nicht sagen, wie der eine macht irgendwie, der macht Äpfel, der andere macht Birnen, sondern es ist schon ein vergleichbarer Markt, aber ein groß genuger Markt, auch wenn ihr sehr nah aneinander seid, wie du gerade schon mit Neukölln-Kreuzberg beschrieben hast, aber dass du sagst irgendwie, da haben beide auch echt genug Platz und ihr werdet euch einfach in Teilen unterscheiden über bestimmte Funktionalitäten in der Zukunft, aber eigentlich auch nicht schlimm, dass da schon 2, 3, 4 unterwegs sind, weil einfach der Markt groß genug ist.
Ja, am Ende validiert es ja auch den Markt und ich glaube, es ist immer gut, auch für dich selber als Unternehmen, wenn du Mitbewerber hast, die dich dazu motivieren, das Beste aus dir rauszuholen, und da gucken wir drauf jeden Tag bei uns und dementsprechend zeigt mir das, der Markt ist da, der Markt ist groß und ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich das Funding-Volumen anguckt, und jetzt heißt es hier für uns, unsere Hausaufgaben zu machen, unsere Partner happy zu machen, und das ist dann, was sich im Markt rumsprechen wird und darauf können wir aufbauen, und das ist jetzt erstmal der Fahrplan für dieses Jahr.
Max, wir haben noch ein paar Fragen bekommen aus der LinkedIn-Community und ich glaube, wir haben die meisten eigentlich auch gerade schon gestriffen beziehungsweise auch schon beantwortet, aber zwei, eigentlich eine, die fast mit dem Namen verbunden ist, steht irgendwie noch ein bisschen da. Warum eigentlich Zitronen?
Ja, elementar wichtige Frage. Der Name Lemon Markets kommt von der Market of Lemons Nobelpreistheorie. Und mir sicher, wir haben hier einige Ökonomen unter den Zuhörern, die werden schon schmunzeln, weil sie die kennen. Vielleicht einmal für alle anderen. Worum geht's da? Es geht um das quasi Kaufverhalten von Menschen in einem Markt mit Informationsasymmetrie. So, was heißt das auf Plattdeutsch? Wenn der André und ich, wir tun es mal so, als würden wir uns nicht mit Autos auskennen, zum Gebrauchtwagenhändler gehen. gut, ich nämlich auch nicht. Umso besser. So, wir stehen also beim Gebrauchtwagenhändler, André.
Und sind beide und, total lost.
Genau, wir sind beide total lost. Aber das ist perfekt, pass auf. Wir sind beide total lost. Da steht jetzt, und wir beide finden aber quasi das Tesla Model 3 ganz in Ordnung. Zumindest mal das Auto. So, jetzt steht das da, quasi gleiche Lackierung, gleiche Kilometeranzahl. Eines kostet 20.000, das andere kostet 15.000. André, welches kaufst du?
Ich würde denken, dass der für 15.000 irgendeine Macke hat und würde natürlich das teurere nehmen, weil ich dumm bin.
Okay, du bist der Homo, nein, eben nicht, du bist der Homo Ökonomicus quasi, das macht das Beispiel kaputt. Also quasi André nimmt natürlich das für 15.000, weil das den besseren Preis hat. Kauft das, fährt los, ist happy, 6 Wochen später, Bremsen sind kaputt, Werkstatt, 6.000 Euro Rechnung. So, jetzt haben wir 21.000 gezahlt, sind am Ende also mit dem teuren Angebot rausgelaufen. Und das ist eben genau das, was diese Theorie beschreibt. In einem Markt, wo der Käufer nicht weiß, was er da eigentlich kauft, kauft er das billigste Produkt und nicht das beste. Und das ist so, wie wir auf den Markt für Wertpapier quasi geschaut haben und gesagt haben, okay, da laufen einige rum und die versuchen sich alle über den Preis zu differenzieren, aber am Ende geht es nicht um Preis, es geht um Service, es geht um Qualität und das weißt du als Kunde nicht, bevor du es nicht wirklich genutzt hast. Wenn du es aber nutzt, dann ist es meistens schon zu spät und das ist quasi der Blick, den wir drauf gebracht haben und ich bin jetzt nicht niemand, der sagt, läuft rum und sagt, na, das machen die schlecht, das machen die schlecht, sondern dann glaube ich, ist eher quasi die Motivation, die wir uns selber haben. Und damit wir das nicht vergessen, warum wir das tun, was wir tun, haben wir das zu unserem Namen gemacht. Und die Domain war noch frei.
Lemon.markets ist, glaube ich, die Domain, ne? Um es mal den Hörerinnen und Hörern ganz zu genau sagen. Max, wir sind so fast am Ende angelangt des Podcasts, aber gerne kannst du noch an Hörerinnen und Hörer, wenn du gerade irgendwas hast, noch was mitgeben. Also suchst du Menschen, wer soll auf euch zukommen? Also eigentlich müssten es die bis jetzt gehört haben, auch verstanden haben, die auf euch zukommen sollten. Aber was möchtest du noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Also erstmal großes Danke an die Community. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre so viel schon mitnehmen dürfen. Leute, die quasi die Türen für uns geöffnet haben, Leute, die sich hingesetzt haben und Sachen erklärt haben. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier zu sitzen. Aber das ist ein Verdienst von vielen. Und dafür bin ich erstmal extrem dankbar. Und das finde ich sehr wertschätzend. Und ich glaube, das ist was, was uns hier auszeichnet in der kleinen Ecke des Internets und was wir gerne so beibehalten können. Und wir freuen uns auch, in dem Spirit weiterzumachen. Ich glaube, es ist sehr klar, mit wem wir partnern wollen. Und wir sind ready. Wir sind open for business und freuen uns darauf, das jetzt dieses Jahr anzupacken. Und da brauchst du natürlich auch weitere Lemoneers dafür, die uns dabei helfen. Und ich bin in der glücklichen Position, dass ich den Commercial-Bereich richtig aufbauen darf. Da sprechen wir gerade mit spannenden Leuten. Aber genauso geht es natürlich auch für uns weiter, auf einer Wertpapierseite selber mehr Expertise ins Haus zu holen, aber auch quasi natürlich Produkt und Operations weiter auszubauen. Also von daher greifen wir dieses Jahr da rundum an. Und da freuen wir uns natürlich, Leute zu treffen, die gleiche Leidenschaft haben für die Mission, die auch bei uns da ist. Aber ich glaube, das kitzelt nochmal so die extra 10% raus.
Wunderbar. Also du suchst Leute vor allen Dingen und Partner, die das Ganze dann halt auch wirklich nutzen wollen, was ihr gebaut habt. Und ich glaube, ihr habt wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren viel, 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 viel Basisarbeit geleistet. Einmal technisch und einmal regulatorisch. Und jetzt muss es auch richtig losgehen, ne?
Ganz genau.
Wunderbares Schlusswort. Max, vielen Dank. Also wir haben es ja schon lange, lange versucht und haben es jetzt endlich hinbekommen. Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal in anderen Podcasts gehört. Bin froh, dass du jetzt auch mal bei uns gewesen bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, André. Und vielen Dank für die ganze Reise. Ich glaube, das war das erste Mal, dass man so richtig zurückverfolgen kann, wo wir losgelegt haben, wo wir heute sind. Und ich freue mich dann, wenn wir in ein paar Jahren das nächste Update machen. Sehr weil gerne. Ich glaube, jetzt geht hier die Reise für uns erst so richtig los.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Und mal gucken, wo der Zug hinfährt.
Super. Vielen Dank dir.
Jo, ciao.